sind auch unsere Kinder. Gut, hey, so schön, dass ihr hier seid. Eben, wir feiern heute ja an zwei verschiedenen Standorten Gottesdienst. Einerseits wir hier und andererseits feiern die Royal Rangers. Malters oder? Malters, gut, genau, ich war gestern noch dort, aber ich und Namen. Genau, also ja, genau, sie feiern dort ihren Gottesdienst. Und genau, ja, ich darf ganz liebe Grüße ausrichten von unseren Rangers. Sie haben nass, manchmal auch etwas kalt, aber ihnen geht es gut. Genau, einige von euch werden ja dann auch noch beim Abbau helfen. Ja, so schön, dass wir heute hier sein können. Wir sind ja mitten in der Predigtserie über das Matthäusevangelium, also über das Buch, in dem Matthäus beschreibt, was Jesus alles gemacht hat. Und heute ist ja ein spezieller Tag, nämlich Auffahrt. Und jetzt, darum mache ich etwas, eine spezielle Predigt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon einmal gemacht habt. In einem Buch, wenn ihr so angefangen habt und es war so richtig spannend, und ihr habt es kaum ausgehalten, weil alles so verworren ist, habt ihr auch schon einmal einfach ganz nach hinten geblättert und einfach so die letzten zwei, drei Seiten des Buches schon vorher gelesen. Also ich habe das schon mal gemacht, um zu wissen, so, worauf will dann dieser Autor heraus und wer hat alles am Schluss überlebt und all diese Dinge so, dass ich das weiß. Und das werden wir heute in dieser Predigt auch machen. Also wir werden jetzt, obwohl wir eigentlich erst ganz am Anfang sind, mal ganz nach hinten blättern beim Matthäus und mal schauen, ja, worauf will denn dieser Matthäus am Schluss überhaupt hinaus? Und das ist bei ihm wirklich so. Also am Schluss kommt so der Höhepunkt, kommt so das, was er sagt, auf das läuft die ganze Geschichte mit Jesus hinaus. Also es ist so, die Situation, Jesus ist gestorben und Jesus ist auch wieder auferstanden. Und jetzt ist so die Frage, ja, wie geht es jetzt weiter? Also mit diesem Jesus, der auferstanden ist, der ja von seinen Jüngern von allen verraten wurde. Niemand ist so bis am Schluss, hat zu ihm gehalten. Und Matthäus beschreibt doch gar nicht viel. Andere der Autoren, also von Evangelien, die beschreiben etwas mehr. Jesus ist noch vielen Leuten begegnet. Matthäus erzählt nur zwei Geschichten. Eine Geschichte, wie er den Frauen begegnet. Das habe ich schon einmal etwas gepredigt in letzter Zeit. Und die zweite Geschichte, wie er den Jüngern ganz am Schluss begegnet, bevor er dann in den Himmel auffährt. Und so steht dann dort Folgendes. Die 11 Jünger, vielleicht fragt ihr euch, bis jetzt waren es doch immer 12. Genau, der eine, der ist der Judas, der hat in der Zwischenzeit Selbstmord gemacht, weil er gemerkt hat, dass es keine gute Idee war, Jesus zu verraten. Und darum sind es jetzt im Moment nur 11 Jünger. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder, allerdings hatten einige noch Zweifel. So, wie spannend ist das, wenn wir jetzt sehen, also, das Erste, was sehr spannend ist, Jesus ist 3 Jahre mit den Jüngern umhergezogen und dann hat er sie komplett enttäuscht. Anstatt, dass er jetzt angefangen hat, das Römische Reich einzureißen und die Juden wieder zu befreien, ist er gestorben. Anstatt sich machtvoll zu zeigen, ist mit ihm das absolut Machtloseste passiert. Er ist gestorben. Man könnte meinen, dass diese 12 engsten Anhänger eigentlich sich irgendwo zerstreut haben. Aber das ist nicht passiert. Diese 12 sind zusammengeblieben und als Jesus wieder auferstand, dann waren sie immer noch zusammen. Und so konnten sie diesem Jesus gemeinschaftlich begegnen. Und Jesus fand, es soll dort enden, wo es angefangen hat, nämlich in Galiläa. Das war die Heimat von Jesus. Von dort kam er. Dort ist er wahrscheinlich ungefähr bis 30 hat er dort gewohnt und auch die allermeisten seiner Jünger kamen aus diesem Gebiet. Was aber auch spannend ist, dass da einfach steht, auf den Berg, den Jesus für die Begegnung bestimmt hatte. Also da könnte er ja auch viel kürzer einfach einen Namen schreiben, oder? Auf dem Berg so und so. Aber offensichtlich wollte Matthäus nicht, dass irgendwo ein Berg ist, wo dann die Leute hinpilgern und alle finden, ah, da ist Jesus dann aufgefahren oder so. Sondern der Ort ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass sie diesem Jesus begegnen. Und Jesus, der war auch nach seiner Auferstehung in seinem Leib, so dass sie ihn überhaupt wieder erkennen konnten. Und jetzt machen sie aber etwas. Als sie diesen Jesus sahen und er ihnen einfach so ganz natürlich begegnete, da warfen sie sich vor ihm nieder. Und das ist eigentlich etwas, das macht man mit dieser Ausdruck bezeichnet eine Huldigung eines Gottes. Also das hat man vor den, eben damals hat man ja an viele Götter geglaubt im Römischen Reich, das hat man gemacht, wenn man sich vor einem Gott niederwarf. Und so haben die Jünger da bekannt und gemerkt, hey, dieser Jesus, der ist wirklich Gott. Ja, er hat den Tod besiegt und er ist eben der einzige Gott. Und sie sind vor ihm niedergefallen wie vor einem Gott. Und jetzt kommt dieser letzte Satz, der so schwierig einzuordnen ist. Allerdings hatten einige noch Zweifel. So, also irgendwie war da noch etwas. Ist das wirklich Jesus? War der wirklich? Ich weiß nicht, was ihre Zweifel genau waren. Aber es waren noch Zweifel da. Und jetzt ist ja spannend so, was erwartet man nach diesem Satz? So, es waren noch Zweifel da. Jetzt würde man doch erwarten, ja jetzt, also entweder kommen jetzt Vorwürfe von Jesus, also hey Leute, warum zweifelt ihr? Ihr seht mich, ich bin auferstanden und so weiter. Warum zweifelt ihr noch? Oder Argumentationen, warum Jesus, dass Jesus sagt, hey schaut, ihr müsst doch nicht zweifeln, weil Punkt 1, 2, 3, 4. Aber all das macht Jesus nicht. Sondern Jesus zerstreut diese Zweifel ganz einfach, indem er ihnen begegnet. Indem er einfach mit ihnen zusammen ist. Und so geht es dann weiter. Ich lese mal zuerst den ganzen Vers vor und nachher werden wir so noch einzelne Elemente anschauen. Dieser Vers ist bekannt so als der Missionsbefehl. So, genau. Also, Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, indem ihr sie lehrt zu halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Und das ist der allerletzte Satz, den Matthäus uns schreibt. Also jetzt kommt nicht noch eine Erklärung irgendwie, was dann weiter geschah, das lesen wir in anderen Evangelien, sondern Matthäus, der hört ganz bewusst mit einer Rede von Jesus auf. Mit den letzten Worten, die Jesus auf dieser Erde gesprochen hat. Also schauen wir diese letzten Worte einmal an. Und er fängt an damit, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Aus dem kommt alles. Also Jesus ist gestorben und ist auferstanden, er hat den Tod besiegt und jetzt gibt es keine Macht, keinen Kaiser, kein Gefühl, nichts, was uns jemals begegnet, das mächtiger ist als Jesus. Nichts, was uns begegnet, über das Jesus nicht befehlen könnte. Ihm ist alle Macht gegeben. Hier, auf der Erde und in der unsichtbaren Welt und im Himmel, überall. Und jetzt kommt das wichtige Wort, darum, das ist die Voraussetzung. Ihm ist alle Macht gegeben. Und darum, und jetzt kommt so der Auftrag, geht hin. So. Also bleibt jetzt nicht passiv und freut euch darüber, dass ihr so zum mächtigsten Wesen gehört, das es gibt und habt es etwas gut miteinander, sondern geht hin, macht etwas Aktives. Und dann kommt der eigentliche Auftrag. Macht zu Jüngern. So jetzt, das ist so ein Wort, das wir in unserer Alltagssprache ja gar nicht mehr so gebrauchen. So Jünger machen. Jünger machen bedeutet, hey, ein Jünger ist jemand, der jemandem nachfolgt, der mit ihm geht, der von ihm auch lernt. Das hat es eben in Israel immer wieder gegeben, solche Rabbis, also das heißt Lehrer, die herumgezogen sind und die haben dann ihre Jünger um sich geschart und die haben gelernt von ihm. Wenn ihr heutige orthodoxe Juden beobachtet, dann könnt ihr das immer noch sehen. Die haben diesen Lebensstil noch ganz konkret. Also der Auftrag, den die Jünger hier bekommen haben und auch wir bekommen haben, ist nicht, baut eine wundergute Organisation. Der Auftrag ist auch nicht, macht irgendwie eine schöne Gruppe zusammen. Sondern der Auftrag ist, macht zu Jüngern, und was hier ganz klar herauskommt, macht zu Jüngern von wem? Von Jesus. Also hey, wenn ihr mit Leuten zusammen seid, euer Ziel soll sein, nicht ein neues Mitglied zu gewinnen, sondern euer Ziel soll sein, diese Person zu diesem Jesus zu bringen. Dass er selbst Jesus nachfolgen kann. Und das sollt ihr, und das waren jetzt für die Leute um Matthäus, zu denen Matthäus schrieb, für die Juden schwierig, nicht nur die eigenen Volksgenossen sein, sondern alle Völker, die ganze Welt, sogar wir als Schweizer, sind hier eingeschlossen. Alle, die ganze Welt soll das hören. Und hey, diese Aussage, wenn so ein Mann vor 12 Leuten steht und denen sagt, hey, alle Völker, das ist ein ziemlich krasser Auftrag. Das könnte man damals wahrscheinlich kaum begreifen. Alle Völker. Hey, wir sind, ich habe es schon 12 gesagt, wir sind 11. Wir sind 11. Wie soll das gehen? Heute, 2000 Jahre später, wissen wir es, es hat funktioniert. Weit über 1 Milliarde Menschen sind Jünger von diesem Jesus. Und jetzt ist die Frage, ja, wie machen wir dann das mit den Jüngern? Und darum kommt jetzt das nächste Wort. Indem ihr, und das sind zwei Dinge, indem ihr sie tauft. Die Taufe ist ja etwas so, warum, kann man sich fragen, warum nimmt Matthäus diesen einen Akt vom jemanden unter Wasser tauchen und wieder hochheben, warum ist das so wichtig, dass das kommt als nur einer von nur zwei Punkten, die Taufe. Insbesondere, weil wir noch berücksichtigen müssen, Jesus hat nie jemanden getauft. Also er hat das gar nicht vorgelebt. Ihr habt von Florian das etwas mitbekommen mit den verschiedenen Taufen. Also der Johannes, der hat getauft irgendwie so etwas. Aber jetzt hier ist etwas ganz anderes, das Jesus einsetzt. Ich muss da nicht mehr groß darüber sprechen, weil Florian hat das letzte Woche getan. Wer das nicht gehört hat, darf gerne das nachschauen. Und was auch klar ist, diese Taufe, die ist ein Bekenntnis zu Gott. Und wer ist Gott? Gott ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Auch da wurdet ihr schon vorbereitet letzten Sonntag von Florian. Also es ist unser absolutes, etwas Zentrales in unserem Glauben, dass wir an diesen Gott glauben, den wir nie ganz verstehen können, diesen einen Gott in drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und Jesus, der nimmt sich hier ganz selbstverständlich herein. Also wenn er das sagt, dann sagt er, hey, ihr redet gerade mit Gott selbst. Und der zweite Punkt, indem ihr sie lehrt zu halten. Also, es geht darum, dass man etwas lehrt, aber nicht nur so auf der theoretischen Ebene, sondern dass man es dann auch tut. Alles, was ich euch befohlen habe. Das ist noch spannend. alles ist ja relativ viel. So, wenn wir auf die Bibel schauen, das ist ein dickes Buch. Also hey, da geht es nicht nur einfach so um etwas Oberflächliches. Ja, ihr wisst das alle, darum treffen wir uns etwa einmal in der Woche, um uns darüber Gedanken zu machen. Das ist umfangreich, das ist groß, das ist gewaltig, das ist etwas, über das man sich ein Leben lang beschäftigen kann und sein immer noch nicht langweilig wird. Auf jeden Fall bis 43 Jahren kann ich das bestätigen, aber einige von euch, die haben das auch schon länger. Ja, es geht um alles, das, was Jesus gesagt hat. Und das reicht dein ganzes Leben lang, um das zu erforschen. Und dann kommt so diese letzte Zusage und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Was für eine Zusage. Darauf läuft alles heraus. Darum können wir mutig sein und das machen. Darum ist in den letzten 2000 Jahren die ganze Welt mit dieser Botschaft überschwemmt worden. Darum gibt es so viele Nachfolge, weil er bei uns ist bis zum Ende. So, jetzt ist so etwas die Frage, ja, was bedeutet dieser Missionsbefehl jetzt für uns als Kirche? Und viele Kirchen haben daraus so eine Vision, sagt man dann dem, abgeleitet, wo man versucht so zusammenzufassen, ja, was ist dann unsere Vision? Warum gibt es uns als weltweite Kirche? Viele haben das, wie gesagt, schon vor uns gemacht und wir haben gewisse Teile zusammen, gewisse Teile im Vorstand miteinander versucht zu sagen, wie können wir das so auf eine Vision herunterbrechen, die wir uns erstens gut merken können und zweitens all das beinhaltet und wir auch in unserer heutigen Zeit gut verstehen. Wir haben uns wirklich fest inspirieren lassen von anderen Kirchen, weil die haben ja alle die gleiche Bibel, also von dem her kommen auch alle ungefähr auf die gleichen Punkte, haben es dann noch etwas persönlicher gemacht für uns. Und ich will euch das jetzt heute mal einfach zum ersten Mal diese Punkte vorstellen. Im nächsten Gottesdienst, also nächste Woche, dort werden wir noch unsere, wir haben dann dem gesagt, Mission vorstellen. Das heißt, warum so etwas spezifischer wir als FCG Önsingen hier sind. Also das ist jetzt sehr allgemein, was ich heute erzähle, damit wir eine ausgewogene Gemeinde sind. Und nächste Woche kommt dann noch etwas spezifisch, was ist dann unsere Spezialität als FCG Önsingen. Gut, und damit das jetzt etwas nicht so trocken wird, will ich das sehr persönlich machen und mit vielen Beispielen aus meinem Leben oder aus unserem Leben auch untermauern, weil eine Vision, auch wenn sie noch so allgemein ist, schlussendlich muss sie persönlich werden. Es geht darum, ob du das auch willst. Darum will ich heute mit etwas Persönlichem anfangen und ihr müsst keine Angst haben, wir werden noch viel, viel über diese Vision hören und miteinander sprechen. Also das wird nicht das letzte Mal sein, wenn dir heute noch etwas fehlt oder so, dann das wird sicher mal noch kommen. Ich werde viele Beispiele nehmen, auch aus der Ehe von Martina und mir. Und warum mache ich das? Weil in der Bibel steht, dass die Ehe ein Bild darauf ist, wie Jesus mit seiner Gemeinde umgeht. Darum getraue ich mich jetzt hier etwas persönlich von mir zu erzählen und von Martina. Und ich habe alles mit dir abgesprochen, so in groben Zügen. Genau. Ja, gut, fangen wir doch an. Der erste Punkt ist Gott kennen. Von dem geht alles aus, Gott kennen. Und ich habe mir gedacht, wieso? Wieso fängt es mit Gott kennen an? Und ich hatte in der letzten Jugi, als ich also in unserer Jugi war, dort war ein junger Mann hier, der, ich weiß nicht, war wahrscheinlich das erste Mal hier oder vielleicht das zweite Mal, aber er hatte eine Frage. Er hatte mit Gott noch gar nicht so Kontakt gehabt und dann hat er mich, wir haben auch über Dreieinigkeit gesprochen, wie Florian, also es war kompliziert. Und dann hat er mich am Schluss gefragt, du, aber glaubt ihr das einfach, weil es irgendwo so steht? Oder warum glaubt ihr das? Und ich bin ja so froh, dass ich solche Fragen nicht aus meiner eigenen Weisheit beantworten muss, sondern dass der Heilige Geist da immer wieder mal hilft. Und er hat mir da wirklich gerade den Gedanken gegeben und ich habe ihm gesagt, weißt du, wenn wir uns jetzt schon lange kennen würden und du und ich erfahren hätte, du lügst mich nicht an, sondern du sagst die Wahrheit. Dir kann ich vertrauen. Wir haben schon vieles miteinander erlebt. Und du würdest mir etwas erzählen von deiner Vergangenheit, das ich nicht nachprüfen könnte. Dann würde ich es glauben. Warum? Weil ich dich kenne. Und warum ich Gott glaube, dass er dreieinig ist und alles, das ist nicht, weil ich mir das überlegen kann und weil mir das einleuchtet, sondern weil ich diesen Gott kenne, weil ich schon viel mit ihm erlebt habe, weil ich gemerkt habe, dass das, was er mir in der Bibel schreibt, dass das stimmt, weil ich gemerkt habe, dass wenn ich in Not habe, er wirklich hier ist, wenn ich Angst habe, er mir wirklich hilft. Wenn ich traurig bin, er mich wirklich tröstet. Und darum kann ich ihm auch das glauben, was ich nicht nachprüfen kann. Wir können noch so gut argumentieren und predigen und machen. Schlussendlich kommt unser Glaube darin, dass wir diesen Gott kennen. Ganz persönlich. Und wie sieht jetzt das Kennen aus? Und jetzt fange ich an mit unserer Geschichte. Als Martina und ich uns kennenlernten, wir waren ziemlich jung, da haben wir angefangen, miteinander Mails zu schreiben. Ich weiß noch, das erste Mail war, sie war 3 Jahre nach mir bei einem Lehrer und der Lehrer, der war krank und der war nie krank. Und darum hat sie mir geschrieben, wir haben uns gekannt aus der Jungschar, hat sie mir geschrieben und gesagt, hey, bete für diesen Lehrer. Und dann habe ich das gemacht und habe ihr zurückgeschrieben und dann hat sie mir wieder zurückgeschrieben. So, die Abstände vom Zurückschreiben, also per Mail, die wurden immer kürzer, so dass wir irgendwann dann so auf eine A4-Seite pro Tag waren. Und so habe ich sie kennengelernt und mich auch in sie verliebt. Genau. Also ich habe zuerst sie, ich sage jetzt mal, schriftlich kennengelernt. Das ist noch lustig, weil das ist ja bei Jesus genau gleich. Den habe ich auch zuerst schriftlich kennengelernt, indem ich in der Bibel gelesen habe. Aber wisst ihr, wenn es beim Mailen geblieben wäre, ja, dann wäre es wahrscheinlich keine Ehe geworden am Schluss. Hä? Das wäre eine komische Ehe, nur per Mail. Nein! Sondern es ging weiter, ich weiß noch ganz genau, wir waren zufällig miteinander im selben Bus und sind dann ausgestiegen aus dem Bus, waren so bei uns im Dorfbrunnen und haben dann miteinander gesprochen. Dann hat es angefangen zu regnen, aber das Gespräch war so toll, dass wir trotzdem weitergesprochen haben. Irgendwann, ich weiß noch, lief so ein Mann vorbei und hat uns dann so gegrüßt. Und irgendwie so eine Stunde später hat es aufgehört zu regnen. Und dann kam dieser Mann wieder zurück und hat gemeint, jetzt soll ich sie dann langsam zu einem Kaffee einladen. Genau. Von dem Moment an wusste das ganze Dorf, dass wir miteinander gehen, dabei und wir noch nicht. Genau. Aber wir haben uns angefangen kennenzulernen im Gespräch, indem wir miteinander diskutiert haben. Ich weiß doch, wir haben beide dasselbe Buch gelesen, Ungeküsst und doch kein Frosch hat das geheißen. Und dort war so ein drin und hat gesagt, hey, konzentrier dich nicht auf die nächste Beziehung, sondern konzentrier dich darauf, Gott zu dienen und so weiter. Wir haben das beide gelesen und darum haben wir uns beide gesagt, ja, so in nächster Zeit wollen wir keine Beziehung und so, genau. Ja, ist dann anders gekommen. Ja, und dann, irgendwann habe ich sie dann gefragt, ob da vielleicht sie Interesse an mehr hätte und sie hat dann ja gesagt. Und dann haben wir angefangen, zusammenzuarbeiten. In der Jungschar dort, in einer Besi-Jungschar haben wir angefangen, zusammenzuarbeiten. Dann habe ich sie noch einmal anders kennengelernt. nicht nur im persönlichen Gespräch, sondern ich habe gesehen, wie sie mit den Kindern umgeht. Ich habe gesehen, wie sie umgeht mit Schlafmangel in den Camps. Das sehen im Moment unsere UFLA-Leiter gerade auch aneinander. Ich habe all diese Dinge gemerkt. Ich habe gemerkt, wie sie damit umgeht, wenn ich einen Fehler mache und sie den ausbaden muss, zum Beispiel, weil ich der Hauptleiter war und sie die Leiterin. All diese Dinge habe ich gesehen, ich habe sie noch mal ganz anders kennengelernt. Ich habe angefangen, ihr zu vertrauen und sie mir zu vertrauen. Und wir haben geheiratet und in unserer Ehe haben wir auch nicht so einfache Zeiten miteinander durchgestanden. Auch das, auch in diesen Zeiten haben wir uns mehr kennengelernt. Und wisst ihr, genau darum geht es, auch beim Jesus kennenlernen. Es ist nicht nur eines, es geht nicht nur darum, seine Liebesbriefe zu uns zu lesen in der Bibel oder seine Gesetze in der Bibel zu lesen. Es geht nicht nur ums Lesen, auch. Ich liebe es, Briefe von Martina zu lesen. Gibt es heute gar nicht mehr so viel, logisch. Oder Gespräche zu führen. Und das ist auch mit Gott so. Beten, Lobpreisen, aber auch mit ihm im Dienst zu sein. Auch durch schwierige Zeiten mit ihm zu gehen. Die ganze Palette. Darum geht es, wenn hier steht, Gott kennen. Ihn ganz tief zu kennen. Und von diesem Kennen von Gott, von dem kommen alle anderen Punkte. Der nächste Punkt ist gemeinsam wachsen. Beide Worte sind wichtig. Es geht um gemeinsam, nicht alleine, sondern gemeinsam. Und es geht darum zu wachsen. Das ist ein Prozess. Das ist nicht einfach, jemand betet für dich und zack, bist du geheiligt und alles ist gut. Nein, das ist ein Prozess des Wachsens. Und wie schön dieser Prozess sein kann, des Wachsens, schaut mal raus. Da gibt es Blüten, da sprost es, da wird es grün. Da gibt es auch andere Phasen, im Herbst, im Winter. Da sieht es etwas karger aus. All das gehört dazu. Und es geht darum, dass wir das als Gemeinde tun und auch jeder Einzelne. Es gehört beides zusammen. Auch in der Ehe wächst man miteinander. Ich weiß noch, am Anfang hatten wir ganz andere Probleme, als wir heute haben. Am Anfang mussten wir uns mit Schwiegereltern und Eltern auseinandersetzen und da die richtige Abgrenzung finden. Oder ich weiß etwas, das ich gelernt habe und wo ich wachsen durfte, ist, ich war immer so fest in der Gemeinde aktiv, dass ich habe immer die Gemeinde viel mehr als mein Zuhause gesehen, als die Wohnung, in der wir lebten. Und ich habe ganz lange gar nicht so gemerkt, dass Martina darunter gelitten hat. Eben, ich war viel in der Gemeinde und dort gefiel es mir, dort waren die Leute, das war mein Ding. Aber eigentlich erst hier in Önsingen habe ich so richtig begriffen, was es auch für mich gut ist und für Martina gut ist, wenn wir auch in unser Haus investieren. Wenn wir uns ein gemütliches Zuhause machen, wenn wir Bilder aufhängen, wenn es schön ist. Da durfte ich wachsen und wir mussten zusammen wachsen. Oder wenn nur ich wachse oder wenn wir in unterschiedliche Richtungen wachsen, dann kommt es nicht gut in der Ehe. Darum ist es immer wichtig, das gemeinsam zu tun. Und wenn man sich das beschließt, hey, wir wachsen gemeinsam. Da ich wachse lieber in eine Richtung nicht, als dass ich wegwachse von Martina. Und das zählt auch in der Gemeinde. Wir wachsen gemeinsam. Und dann kommen wir vorwärts. Dann wird der Baumstamm dick. Der nächste Punkt ist Berufung entdecken. Gott hat jedem Leben einen Sinn gegeben. Etwas, was er bewirken kann. Gott hat dir Stärken gegeben. Er hat dir Interessen gegeben. Und du kannst sie einsetzen, um dein Umfeld damit zu gestalten. Und die Gemeinde soll ein Ort sein, wo man diese Berufungen entdecken kann, wo man vielleicht auch mal etwas ausprobieren kann. Vielleicht kommt es dann falsch. Dann sind wir in der Gemeinde ja eine Familie und können einander vergeben und können es wieder probieren. Vielleicht entdeckt man aber auch etwas ganz Erstaunliches. Und bei der Berufung geht es darum, dass du auch deine persönliche Berufung findest. Wisst ihr, wir als Ehepaar, so, wenn du heiratest, dann denkst du, ist klar, was ist die Berufung als Ehepaar? Ja, Kinder zu haben irgendwann. Und bei vielen Ehepaaren ist das auch so. Die haben Kinder und dann ist der Fokus auf diesen Kindern und das ist wichtig und gut. Haben sich Martina und ich auch so vorgestellt. Und dann haben wir gemerkt, klappt bei uns nicht. Und dann war die Frage, ja, und was ist jetzt unsere Berufung? Und unsere Berufung war dann anders, wie wir uns gedacht haben. Wir haben uns das schon so schön vorgestellt. Martin arbeitet 50%, ich arbeite 50% und können dann das uns mit den Kindern aufteilen. Und aber es kam dann anders. Und wir durften dann dafür den Bereich der Kinder leiten in der Life Church Schaffhausen. Und jetzt dürfen wir hier sein. Und wir haben Möglichkeiten, die wir nutzen können, weil wir als Ehepaar zusammen sind und weil wir diese andere Berufung jetzt leben können. Wir müssen nicht nachtrauern dem, was wir nicht haben, weil Gott hat uns eine andere Berufung ins Leben gegeben. Eine, die wir am Anfang so gar nicht erwartet haben. Als wir heirateten, da war ich Konstrukteur und war noch keine Karriere geplant in der Kirche, in diesem Sinne. Aber Gott hat es geführt und wisst ihr, genau darum geht es, deine Berufung zu entdecken. Und da kannst du dich entwickeln. Und wenn du an etwas festhältst, was du unbedingt willst, gehst du vielleicht an deiner Berufung vorbei und das wäre schade. Und ich kann das aus unserer Erfahrung wirklich sagen, ja, manchmal ist es schwer, so etwas loszulassen. Ja, wir können jetzt keine Kinder haben, haben jetzt keine Kinder. Aber dafür habe ich euch. Und wir können miteinander unterwegs sein. Und ich habe ganz viel Zeit am Abend für viele von euch, die ich sonst nicht hätte. Genau. Und am Schluss läuft alles auf diesen einen Punkt heraus, einen Unterschied machen. Vielleicht sind diese zwei Wörter fast die wenigsten schwierigsten zu verstehen. Was meint man jetzt mit Unterschied machen? Wisst ihr, da geht es darum, dass das jeder auf seine Weise macht. Einen Unterschied, etwas, das die Leute sehen, hey, da ist etwas anderes. Wisst ihr, dass wir mit Jesus leben, dass Jesus in uns lebt, dass der Heilige Geist in uns ist, das macht einen Unterschied. Das macht einen Unterschied in uns. Und darum sind wir aufgefordert, einen Unterschied zu machen. Das kann mit Taten sein, dass man Leuten hilft. Das kann mit ermutigenden Worten sein. Das kann mit Geld sein, das kann mit Zeit sein. Es kann ganz unterschiedlich aussehen. Und ich will euch daran erinnern, an das Bild, das wir erhalten haben als Bewegung. Wir sind hier wie ein Haus, eine Scheune voll Korn. Und wir sind das Korn. Und wir sind Saatkorn. Und wenn das Saatkorn ausgesät wird in die dunklen Ortschaften, dann wird dort Licht. Und Licht ist ein recht großer Unterschied zur Dunkelheit. Das macht einen recht großen Unterschied, ob du in der Nacht im Wald ganz allein oder ganz allein mit deiner Taschenlampe bist. Ja, wir können einen Unterschied machen. Oder die Predigt von Peter, die er mal gehabt hat. Wir sind das Salz. Es macht einen recht großen Unterschied, ob das Salz in der Suppe ist oder nicht. Oder im Zopf oder wo auch immer. Es macht einen Unterschied. Und das ist das, was wir machen wollen. Was dann die Menschen, wie dann die Menschen darauf reagieren, das können wir nicht beeinflussen. Aber den Unterschied machen, den können wir. Und wisst ihr, den allergrößten Unterschied, den hat Jesus gemacht. Als er gestorben ist für uns und als er auferstanden ist. Das ist der Unterschied, der war wirklich für alle sichtbar in der Welt. Hey, der hat am Kreuz noch gesagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Denen, die ihm gerade noch Nägel durch die Hand geschlagen haben, denen hat er vergeben. Das ist wohl ein Unterschied machen. Und diesen Unterschied, den Jesus uns vorgemacht hat, wie das auch sein kann, den wollen wir jetzt zusammen feiern und dafür darf ich Peter nach vorne bitten. Jetzt kommt das Abendmahl.